Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Bei uns veröffentlicht. Sie ist über die Empfehlung einer Autorin zu uns gekommen, da freuen wir uns immer wieder, und hat mit Shira die Begegnung einen fantastischen Roman geschaffen, der spannend, unterhaltsam und ja, in fremde Welten entführt. Frau Sordasch lebt schon seit einiger Zeit in Deutschland. Und ja, wir freuen uns, dass wir Ihren Roman bei uns veröffentlichen durften. Und ich möchte Sie jetzt bitten, vielleicht, wenn Sie mögen, ganz kurz was zu Ihrer Person zu sagen. Und ich glaube, es gibt auch eine spannende Begegnung oder einen Ausflug, der Sie zu dem Roman inspiriert hat. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen mal spannend zu hören, wie man denn überhaupt auf die Idee kommt, einen Fantasy-Roman zu schreiben. Ich freue mich, wünsche Ihnen allen viel Spaß beim Zuhören, und Ihre Buchpremiere ist hier und jetzt, und ich weiß, dass Sie aufgeregt sind. Und
das ist halt so.
Ja, ich weiß, also eine Premiere hat man einfach nur das erste Mal, und ich wünsche uns allen viel Spaß damit.
Dankeschön, Frau Schmidt. Frau Schmidt hat mich schon vorgestellt. Ich möchte meinen Namen nochmal ich persönlich aussprechen. Mein Name ist Müzeyyen Soydaş. Ich lebe seit 1982 in Deutschland. Und zu dem Buch kam ich aus, ich hatte einen Ausflug in Marburg gehabt, und da haben mich einige Sachen sehr inspiriert. Und ich habe mit Dichten angefangen in meiner Jugend, und ich bastle gern einfach aus Wörtern. Sätze zu bilden, wenn Sie sich die Wörter genau aussuchen, ist einfach genial. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich mache das von dem Dichten eine Leidenschaft, und kam dann halt zu dem Buch. Und in dem Buch Shira, die Begegnung, geht es darum, dass ein Ort, auch eine Region, die Hebera heißt, von einem Bösen immer wieder heimgesucht wird, der Antagon heißt, der dann die Person, die ihn aufhalten wird, irgendwann vernichten möchte. Also es geht um den Antagon, geht es um sein eigenes Bestehen, und die Person muss von ihm persönlich vernichtet werden, dass er das sicherstellt. So, jetzt möchte ich mit dem Prolog anfangen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören, und meine Aufregung hat jetzt so ein bisschen doch nachgelassen. Ja,
danke schön. Dann ein Applaus für Sie zum Start.
Dankeschön, ja. Die Natur sandte Warnsignale aus, um die Menschen auf die nahende Katastrophe aufmerksam zu machen. Der Himmel veränderte ständig seine Farbe und war zum Schluss wie eine schwarze Hülle, hinter der ein rotes Feuer loderte. Die rasch zunehmende Hitze löschte schon Leben aus. Der aufkommende Sturm rührte in den Bäumen, Hunde heulten in den Dörfern, Wölfe in den Wäldern. Der Boden wimmelte von Würmern, Ameisen, anderen Insekten und weiteren Bewohnern des Erdreichs in solchen Massen, dass unter den Menschen ängstliche Unruhe aufkam. Kurze Zeit später herrschte ein unkontrollierbares Gedränge, dass die Menschen nicht mehr wussten, was zu tun und was zu lassen war. Was signalisierte das alles? Welcher Schrecken stand bevor? Es war bedrohlich und entsetzlich. So etwas hatte Hebera noch nie erlebt. Hebera, dieser Ort, ja, ganz in sich versunken, spielte ein Kind im Garten vor seinem Elternhaus und beobachtete die in den Luftwirbeln umherflatternden Gegenstände, Blätter und Pflanzen. Verwundert schaute es auf einen Baum, dessen Stamm Ameisen, Käfer und viele andere Insekten hinaufkletterten. Es war ein kleiner Junge, der noch nicht viel sprach. Es war ein besonderes Kind, eines mit großem Forschertrang. Nach einer Weile fand der Junge es merkwürdig, dass die Tiere es so eilig hatten. Sie sehen nicht so aus, als ob sie nach Nahrung suchen, sondern sie wollen sich schnellstmöglich in Sicherheit bringen, dachte der Junge. Er bekam schreckliche Angst, ging ins Haus und rief nach seiner Mutter. Verzweifelt riss er eine Tür nach der anderen auf und knallend fielen die Türen wieder zu. Seine Mutter hörte das Zuklappen der Türen und rannte zum Flur in das obere Geschoss des riesigen Hauses, um zu schauen, was los war. Sie bekam Herzrasen, als sie ihren Sohn sah, der verstört durch die Wohnung rannte. Zornig rief sie ihm zu, dass sie schon zu ihm kommen werde. Er solle sich beruhigen. In seiner Panik bemerkte der kleine Junge nicht, wie seine Mutter ihn packte und zu besänftigen versuchte. Als ob ihm aus der Not heraus die Gabe des Sprechens zuteil geworden wäre, fing er plötzlich an, flüssig zu reden. Außer Atem versuchte er seine Mutter über die große Gefahr, die gerade auf Hebeira zukam, zu informieren. »Mama, es wird etwas Schreckliches passieren. Komm schnell mit mir. Schau dir die Insekten und die kleinen Tiere im Garten an. Sie suchen Schutz. Manche klettern auf den großen Baum. Manche wühlen sich ein Loch in die Erde. Mama, wir müssen uns auch in Sicherheit bringen.« Die Mutter des Jungen war erschrocken. Weniger über das, was er sagte, sondern mehr über sein plötzliches Sprechen. Sie konnte nicht glauben, dass so etwas möglich war. Ein Kind, das sich bis vor einer halben Stunde kaum verständigen konnte und jetzt deutlich redete. »Was ist mit ihm passiert?«, fragte sie sich. »Er spricht ja fließend, klar und verständlich wie ein Erwachsener.« Es gelang ihr nicht, ihn zu beruhigen. Und in ihrem eigenen Schrecken verstand sie nicht, was er sagte. Die überraschende Situation brachte sie völlig durcheinander. Widersprüchliche Gefühle tobten in ihr, dass sie mal lachte und mal weinte. Plötzlich bemerkte sie, dass ihr Sohn sich mit aller Gewalt aus ihren Armen zu befreien versuchte. Sie gab auf und ließ ihn los. Als wäre der Junge von Angst besessen, rannte er in den Garten, folgte den Insekten und kletterte mit ihnen auf den Baum. Seine Mutter sah, wie sich die Kolonie der Ameisen, Würmer und Käfer vorwärts wandte. Vor lauter wimmelnden, winzigen Körpern war der Stamm nicht mehr zu sehen. Nur noch an seiner Form konnte man erkennen, dass es wirklich der uralte, große Baum war, der in ihrem Garten eine Besonderheit darbot. Entsetzt schaute sie zum Boden, der sich vom feuerroten Himmel nicht unterschied. Sie wandte sich erschrocken ab und fing an zu zittern. Verzweifelt rief sie nach ihrem Sohn, der auf dem Baum saß und inzwischen von den kleinen Insekten bedeckt war. Ein schrecklicher Anblick. Das Kind schrie um Hilfe und sah, wie seine Mutter dastand und nichts unternahm, um es zu retten. »Bitte, Mama, hilf mir! Mama, Mama, hilf mir!« rief der kleine Junge immer wieder, während seine Mutter regungslos verharrte. Der qualvolle Anblick stach der hoffnungslosen Mutter tief ins Herz, doch konnte sie sich nicht vor der Stelle rühren. Obwohl er für sie das Wichtigste auf der Welt war und sie jede Zeit ihr Leben für ihn geopfert hätte, war sie nun nicht in der Lage, etwas zu tun. Wo war der mütterliche Beschützerinstinkt auf einmal geblieben? Von ihrer unermesslichen Liebe war nichts mehr zu spüren. Sie fühlte nur noch Angst um ihr eigenes Leben, stand immer noch da und schaute zu, wie ihr Sohn um das Seine kämpfte. Zum ersten Mal wurde der Junge von seiner Mutter im Stich gelassen. Die Insekten marschierten ihm in die Ohren, Nasenlöcher und überall hin, wohinein sie krabbeln konnten. Wieso er sich mit aller Gewalt an den Baum klammerte und sich gegen die andrängenden Massen nicht wehrte, war nicht zu verstehen. Als würde ihn der Baum so fest an sich ziehen, dass er nicht anders konnte, als sitzen zu bleiben und die Tiere gewähren zu lassen. Man hörte lediglich seinen schwachen Hilferuf. Ein Mann, der das Ganze beobachtete, schaute regungslos zu. Als der Junge die Hoffnung aufgab, von seiner Mutter gerettet zu werden, rief er dem Mann zu, er solle ihm helfen. Die außer Kontrolle geratene Natur versetzte Menschen und Tiere in Panik, sodass auch der Mann nichts anderes wollte, als sich selbst in Sicherheit zu bringen. Und er tat, als würde er die Hilferufe nicht hören, drehte sich um und lief davon. »Hallo, bitte hilf mir doch, du bist stark, du kannst mich runterholen, bitte hol mich runter«, rief der arme kleine Junge schwächlich hinter dem Mann her. Dann begriff er, dass die Zeit des Abschieds kam, seine verletzte Seele zog sich vor Enttäuschung zurück. Für die Mutter war es grauenvoll, hilflos zu sehen zu müssen, wie ihr Sohn von den kleinen Lebewesen zerfressen wurde. Inzwischen hatten die Insekten den kleinen Jungen über und über bedeckt, sodass er nicht mehr zu sehen war. Dennoch hörte sie ihn plötzlich sprechen. Er sagte nur einen Satz, den sie nicht einmal verstand. Für sie war es trotzdem ein Signal, dass er noch lebte. Die Erkenntnis kam zu spät, jedoch bewegte sie die Mutter dazu, doch noch zu handeln. Sie überlegte, wie sie vorgehen sollte, denn sie traute sich nicht, den Jungen vom Baum zu holen. Mehrmals drehte sie sich um sich selbst und schaute sich nach etwas um, das ihr helfen konnte. Schließlich fand sie einen Stock, mit dem sie die Insekten vom Körper ihres Sohnes abstreifen wollte. Es war zu spät. Der kleine Junge hatte das Bewusstsein verloren und bekam die Bemühungen seiner Mutter nicht mehr mit. Die Natur wandelte sich blitzschnell, der Boden platzte auf und zog sämtliches Leben in sich hinein. Die Frau ließ ihren Sohn auf den Baum, warf den Stock weg und rannte zum Haus. Doch sie erreichte es nicht mehr. Man hörte nur noch durchdringende Schreie der Menschen und sah die Auflösung der Natur. Mächtige Explosionen im Erdkern lösten solche Höllen aus, die sämtliche Gebiete in Sekunden in Asche verwandelten. Die gesamte Farbenpracht der Natur unterwarf sich im Nu schwarzgrauen Glutwolken. Ein heftiger, heißer Regen war die Nachwirkung der höllischen Zerstörung. Den unbekannten Abgasen folgte nun ein unerträglicher Gestank, der die kleinste Atomzelle erdrückte und auflöste. Das materielle Leben war in seiner Mentalität und seinem Gleichgewicht gespaltet. Nun wurden auch die unschlagbaren Machthaber von der absoluten Verzweiflung beherrscht. Die gemeinsame Sichtweise schien für alle eingetroffen zu sein. Die bedeutungslose Materie spiegelte ein solches Bild der Machtlosigkeit. Es ging nur noch um die Erlösung aus der Hilflosigkeit. Die Zeit war nun der einzige Faktor, der die Wunden heilen sollte. Doch sie konnte die tiefen Narben nicht glätten. Solche auf der Haut und die unter der Haut würden unscheinbar verhärten. Einige würden mit Sicherheit den Seelen das reelle Verständnis einschränken und ihnen die Katastrophe immer wieder ins Gedächtnis rufen. Hebera verlor einen großen Teil seiner Bewohner. Der widerliche Geruch der verkohlten Natur, der wirbelnde Staub, der die Zerstörung zudeckte, der durchdringende Klageruf der Überlebenden verschwanden bis heute nicht aus den Sinnen. Der unvergessliche Hall der Katastrophe war so grausam und bitter, dass er nicht zu übertönen war. Trotzdem musste es nach der Zerstörung weitergehen. Trotz der Verluste und Verwundungen versuchte jeder, sich in seinem Leben wieder zurechtzufinden. Es war wie nach einem Weltuntergang. Die Erkenntnis, die Katastrophe überlebt zu haben, spornte die Menschen zu einem schnellen Wiederaufbau an. Ich lese aus dem ersten Kapitel weiter. Shira. Es war 1899, genau 10 Jahre nach der Katastrophe der Hebera zum Opfer fiel. 10 Jahre mussten vergehen, um den zerstörten Ort neu aufleben zu lassen. Es war eine Zeit der Beharrlichkeit. Niemand sah die neue Gefahr, die auf Hebera zukam. Mr. Anton Edison, der Bürgermeister von Hebera, führte gerade ein Telefongespräch. Sein Gesicht wurde immer blasser, als zöge ihm etwas das Blut aus dem Kopf herunter in die Füße. Er setzte sich auf den Stuhl, der neben der Telefonkommode stand, und wischte sich mit seinem Hemdärmel die Schweißtropfen von der Stirn, die ihn fast in die Augen liefen. Mit der Hand bedeutete er seiner Tochter Aika, dass er etwas zum Trinken wollte. Sie sprang sofort auf und holte Wasser. jetzt muss ich auch einen Schluck Wasser trinken. Sonst wird meine Stimme immer unerträglicher vielleicht. Sie sprang sofort auf und holte Wasser. Flüsternd fragte sie um was es in dem Gespräch ginge. Er solle ihr wenigstens sagen, ob es eine schlechte Nachricht sei, verlangte sie. Ungeduldig wiederholte sie die Frage. Ist es eine schlechte Nachricht, Papa? Gib mir doch bitte eine Antwort. Mr. Edison sah fassungslos aus. Sie bemerkte, dass er sie gar nicht hörte. Weil sie das Gespräch jedoch offenbar seinem Ende näherte, wollte Aika ihren Vater nicht weiter stören. Ich bin äußerst überrascht, sagte er. Freut mich sehr. Bitte teilen Sie es mir noch einmal schriftlich mit. Auf Wiederhören. Er legte den Hörer auf, schaute zu seiner Tochter und schüttelte den Kopf. Bitte, Aika, frag mich nichts. Ich muss mich kurz beruhigen. Doch Aika war ungeduldig. Papa, ich kann nicht lange warten. Bitte sag mir, was das für ein Gespräch war und mit wem du gesprochen hast. Du siehst richtig mitgenommen aus. Setz dich zu mir, mein Kind, und hör gut zu. Wir werden einen hochangesehenen Gast bekommen, den berühmtesten Physiker aller Zeiten. Professor John Alfred Simon kommt nach Herbeira. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Es ist kaum zu glauben. Das war sein Sekretär, der es mir gerade mitteilte, erläuterte Mr. Edison seine Tochter. Was ist daran so erstaunlich, wenn ein Physiker zu Besuch kommt? Deshalb brauchst du doch nicht blass zu werden, Papa, antwortete Aika. Mr. Edison schmunzelte über die Worte seiner Tochter und seine Anspannung löste sich etwas. Natürlich, mein Schatz, das kannst du in deinem Alter noch gar nicht einschätzen und verstehen, was es bedeutet, den berühmtesten Physiker Professor John Alfred Simon zu treffen, entgegnete er. Aika reagierte beleidigt. Ach ja, sonst heißt es, ich sei clever, aber jetzt auf einmal soll ich es nicht verstehen können, schmollte sie. Mr. Edison breitete seine Arme aus und sagte, komm her, mein Bienchen, lass dir deine spitze Zunge etwas besänftigen. Er liebte seine Tochter abgöttisch. Ihr außerordentlicher Intelligenz faszinierte ihn. Die schweren Umstände des Lebens hatten sie zu einer sensiblen Denkerin geformt. Aika ließ sich von ihm umarmen. Mr. Edison streichelte ihr sanft übers Haar und fühlte, wie sie es genoss. Papa, Professoren tragen doch Brillen, haben wenig Haare, sind sehr klein und denken immer zu nach, nicht wahr? Fragte sie und konnte ihr Lachen nicht mehr unterdrücken. Ihr amüsantes Fantasievermögen erschwerte ihrem Vater öfters die Vernunft. Was du nicht sagst, du kleine Wissensmühle, entgegnete Mr. Edison. Ich bin auf diesen Professor sehr neugierig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er wohl aussieht. Kannst du es, Papa, oder kennst du ihn schon? Du sagtest, dass er ein sehr bekannter Physikprofessor ist. Wahrscheinlich ist er schon sehr alt und hat gar keine Haare mehr, sagte Aika, während sie versuchte, sich einen Professor vorzustellen. Mr. Edison wollte seine Tochter etwas necken. Du hast vorhin so genau beschrieben, wie ein Professor aussieht. Klein, alt, mit Brille und wenig Haaren. Und nun kannst du dir nicht vorstellen, wie Professor Simon aussehen mag. Na hör mal, Mr. Edison schmunzelte, als ihm die scharfen Blicke seiner Tochter bestätigten, dass er einen wunden Punkt getroffen hatte. Also sprach er weiter. Hör zu, Aika. Um Professor zu werden, muss man nicht alt sein, auch nicht klein und man darf sogar Haare auf dem Kopf haben. Professoren sind genauso Menschen wie wir auch und leben hier auf unserem Planeten. Mr. Edison zwinkerte seiner Tochter zu. Der einzige Unterschied zwischen ihnen und uns ist, dass sie neue Dinge entdecken oder erfinden oder bereits vorhandene Erkenntnisse oder Weisheiten zu neuen zusammenfügen und den anderen Menschen vermitteln. Der allerbeste Professor lebt übrigens ganz nah bei mir. Das kann ich kaum glauben. Aika hörte ihrem Vater sehr interessiert zu. Ist das wahr, Papa? Lebt hier in der Nähe ein Professor? Fragte sie gespannt. Mr. Edison nickte. Ich bin sehr stolz, die kleine und jüngste Professorin zu kennen, erklärte er und zeigte auf seine Tochter. Papa, das ist nicht witzig, entgegnete Eike und zog dabei eine Grimasse. Doch ihr Protest verrauchte augenblicklich. Glücklich und zufrieden schauten sie sich gegenseitig an. Es erwartet mich nun Arbeit. Wir werden schließlich den berühmtesten Physiker aller Zeiten begrüßen. Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Ich muss den Empfang sehr gut organisieren und vorbereiten. Eike konnte die Aufregung ihres Vaters immer noch nicht verstehen. Doch das war in Ordnung so. Endlich bekam Mr. Edison die lang erwartete schriftliche Bestätigung und informierte umgehend die Bürger seiner Stadt über den geplanten Aufenthalt des ehrenvollen Gastes. Jeder freute sich riesig, doch konnte bis zum großen Tag niemand so richtig glauben, dass wirklich der weltberühmteste Professor John Alfred Simon zu Besuch nach Hebeira kommen würde. Die Vorbereitungen für den gebührenden Empfang hatte Mr. Edison bereits veranlasst. Im Stillen fragte er sich noch immer, warum der Professor erst nach 10 Jahren nach Hebeira besuchen wollte. Mr. Edison war ein großer Denker. So schön und ehrenvoll es für Hebeira auch sein mochte, war es nach seiner Ansicht ein beunruhigendes und auch beängstigendes Rätsel. Er konnte sich den Besuch des Professors nicht erklären. Dann kam der große Tag. Professor John Alfred Simon sei schon in der Nähe des Ortes, wurde bekannt gegeben. Voller Freude versammelten sich die Einwohner auf einer großen Feierfläche vor dem Ort und warteten ungeduldig auf den Ehrengast. Die Gesichter der Bürger strahlten vor Erwartung und schauten in dieselbe Richtung. Endlich war die Reisegruppe des Professors zu sehen. Wie zuvor geprobt, brachten die Menschen den huldigenden Applaus aus. Beschützer begleiteten die Kutsche, in der Professor anreiste. Welch ein Jubel empfing den Gast. Der Wagen näherte sich den versammelten Bürgern, als der Professor aus der Kutsche ausstieg. Applaudierte er den begeisterten Bewohnern. Am meisten fürchtete Mr. Edison eine Panne, jedoch klappte alles wie geplant. Professor Simon begrüßte voller Freundlichkeit die Bürger und bedankte sich für den herzlichen Empfang. Mr. Edison konnte kaum glauben, dass dieses große Ereignis so unproblematisch ablief. Es gab kein Gedränge, auch keine bösen Überraschungen. Der reibungslose Ablauf freute ihn jedoch nicht, denn eine solche Perfektion war untypisch, ja geradezu unheimlich. Vor lauter Zweifel war Mr. Edison so sehr in Gedanken versunken, dass er mal wieder nur durch seine aufmerksame Tochter zur Gegenwart zurückfand. »Papa, Papa, schau doch, wer da kommt«, rief Eike. Er hörte nur, dass seine Tochter mit ihm sprach, verstand aber nicht, was sie sagte. Denn er übersah die herannahende Dame, da er in eine andere Richtung schaute. Immerhin fiel die Anspannung von ihm ab. Eike drängte sich zwischen den versammelten Bürgern hindurch, um der Dame entgegenzulaufen. Es war Mrs. Aru, die jedermann hochachtete und bedingungslos liebte. Sie war eine einflussreiche Bürgerin Heberas. Eike war es peinlich, dass ihr Vater Mrs. Arrow nicht bemerkte. Ich grüße Sie, Mr. Edison. Sie haben die Feier fein organisiert. Vielen Dank für die Bemühungen, sagte sie, Mr. Edison, der ein Selbstgespräch führte. Wann werde ich dieses Misstrauen los? Flüsterte er vor sich hin. Während er den Professor begleitete, konzentrierte er sich auf die von ihm organisierte Feier, die so gut funktionierte. Kaum hatte er die misstrauischen Gedanken verdrängt, wurden seine Ahnungen bestätigt. Shaker platzte überraschend in die Feierlichkeit hinein. Der Mann, den Heberas Bürger so betitelten, hieß eigentlich Jonathan Theoman und quälte die Menschen mit widerlichen Bösheiten. Respektlos stürmte er mit seinem Pferd in die Versammlung hinein und lärmte herum. Die Einwohner stoben auseinander und rannten sich vor Schreck gegenseitig um. Zum Glück wurde der Selbstherrliche schnell durch eine Verwirrung gestoppt. »Du bist eines meiner besten Stücke«, ließ jemand verlauten. Gut so, gut so. Der Unruhestifter auf seinem wilden Pferd schaute sich um, sah aber niemanden, der zu ihm sprach. Die scheinbar ursprungslosen Worte irritierten ihn dermaßen, sodass er herumschrie und der Stimme drohte. Wer du auch bist, komm heraus und wage es, mich von Angesicht zu Angesicht anzusprechen. Ich brauche weder Zustimmung noch einen Anhänger. Der Unsichtbare geriet außer sich. Wie redest du mit mir? Schimpfte er. Ich bin Antagon, dein Begleiter. Du wirst mir langsam zu vorlaut und ungehorsam. Das bedeutet eine härtere Gangart für dich. Antagon liebte es, Befehle zu erteilen. Stets suchte er sich besondere Herausforderungen und löste sie plangemäß. Auf diese Weise bereitete er sich unaufhörlich auf seine dringliche Aufgabe vor, denn er wusste, dass diese nicht ohne Anstrengung zu bewältigen sein würde. Seine Gestalt konnte er nach Gutdünken wechseln. Meistens blieb er jedoch unsichtbar und es kam sehr selten vor, dass er körperlich erschien. Das war auch gut so, denn sein Aussehen passte nicht gerade in eine gute Gesellschaft. Hebera war der älteste Ort der Gegend und hatte viele Notlagen überstanden. Seine Bewohner waren entsprechend abgehärtet und ließen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ihre Gelassenheit hatte sich von einer Generation auf die nächste übertragen und bis heute weiter vererbt. Niemand fragte sich, warum all die Katastrophen gerade hier passierten. Man nahm es hin und verschwendete keinen Gedanken daran, obwohl die Bewohner anderer Orte Hebera diesbezüglich mit Hohn und Spott überzogen, gaben Heberas Bewohner ihren Gleichmut nicht auf. Es sei ein verwünschter und verfluchter Ort, in dem menschenähnliche unheimliche Wesen lebten, hieß es. Niemand hätte je den Grund für Heberas ungewöhnliches Schicksal erfahren, wenn bei der letzten Katastrophe nicht etwas Wunderliches passiert war. Antagon war aufgetaucht und hatte die größte Bedrohung aller Zeiten geplant. Er fühlte sich verpflichtet, die wichtigste Aufgabe seines Lebens persönlich durchzuführen. Denn zum einen zog sich diese Angelegenheit bereits seit Jahrtausenden hin, zum anderen ging es mittlerweile um sein eigenes Bestehen. Das Land zu zerstören war nie sein Ziel gewesen. Es waren seine Bewohner, die er diesmal mit einem durchdachten Plan endgültig ausradieren wollte. Die Konfrontation zwischen Sheke und dem plötzlich aufgetauchten Antagon war so seltsam, dass die Nichtumstehenden sehr verunsicherte. Niemand wusste, was eigentlich passierte, mit wem Sheke redete. Er schrie herum, als sei er verrückt geworden, richtete seine Drohungen scheinbar gegen ein Hirngespinst. Umso überraschter waren die Bürger Heberas, als plötzlich jemand aus der Menge heraus, der die Einbildung drohte. Wenn du nicht sofort verschwindest, wer es war, ließ sich nicht feststellen. Die Menge geriet allmählich in Panik. Jack Taylor erduldete die Unverschämtheit Shakers nicht länger und schickte ein paar Männer los, um ihn zu stoppen. Zum Glück waren seine Bediensteten schnell und sorgten für Sicherheit. Mr. Edison nickte Mr. Taylor zu dankbar für die rasche Klärung der Situation. Die Unruhe unter den Bürgern verebbte und die Freude über den hohen Besuch kehrte zurück. Ich möchte jetzt ein bisschen über weitere Geschehnisse erzählen, weil hier würde ich gerade aufhören und würde dann mit dem Brief weiter fortsetzen. Der Antagon, der ist der Führer von dem Bösen und der manipuliert Menschen, die Neigungen haben, Böses zu tun. Und somit gelingt es ihm immer wieder, Menschen gegen Menschen einzusetzen, ohne dass er selber was tun muss. Und diese alte Dame, die eben auch da genannt wurde, schreibt den Professor einen Brief. Und bei dem Brief möchte ich jetzt einfach weiter fortsetzen. Wie lange? Ganz kurz? 2 Minuten? Habe ich so lange gelesen? Ich habe es gar nicht gemerkt. Okay. Dann soll ich, ich kann auch aufhören, das ist nicht schlimm. Ja. Ich möchte vielleicht dann doch nicht weiterlesen, weil die Zeit ist jetzt sehr knapp, wurde mir gerade gesagt. Also in dem Brief geht es darum, dass die ältere Dame jetzt abgelöst wird durch den Professor. Es gibt 5 Begleiter für die Person, die gegen Antagon antreten wird und ihn auch aufhalten wird, dass er seine Vorhaben nicht durchziehen kann. Und der Professor ist jetzt einer von diesen Hauptpersonen, die die alte Dame ablösen wird. Und in dem Beruf wird ihm genau vorgeschrieben oder auch genannt, was es zu tun hat. Und er nimmt diese Aufgabe zweifellos an, obwohl als Professor, als eine sehr große Denker, zweifelt er gar nicht daran aus einem Brief. Und das werden Sie auch beim Lesen feststellen, das ist erst einmal sehr irritierend, aber dann stellt sich heraus, dass es alles schon vorgeplant war. Also von beiden Seiten, einmal von den Manen und einmal von den Bösen. Manen sind die guten Toten, also Todesgeister von den guten Toten. Und ja, also in dem Brief wird mehr oder weniger offenbart, wie es weitergeht, wie diese Konfrontation oder die Begegnung Antagon und Shira einfach aussieht. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Zuhören und ich hoffe, ich konnte gut genug lesen, dass Sie mitkamen. Dankeschön.
Liebe Frau Sreutersch, einen ganz herzlichen Dank für diese Buchpremiere hier auf der Leipziger Buchmesse und für alle, die Shira und alles, was darum herum passiert, noch weiter kennenlernen wollen oder Fragen an die Autorin haben. Wir stehen jetzt hier.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.